Herzlich willkommen zu Total Sozial. In dieser Folge schauen wir dorthin, wo es ungemütlich wird. Wenn Starkregen den Keller flutet, ein Stromausfall ganze Städte lahmlegt oder plötzlich hunderte Menschen auf Hilfe angewiesen sind, dann zählt jede Minute. Wie gut ist Deutschland auf solche Situationen denn vorbereitet? Wer hilft, wenn es brennt oder wenn es eben nicht brennt, sondern Chaos still und leise anrollt? Wir sprechen heute über Katastrophen und Zivilschutz und darüber, warum dieser Bereich gerade jetzt wieder so wichtig geworden ist. Zu Gast ist Andrea Hirt vom Malteser Hilfsdienst, die erklären kann, wie das System funktioniert und die auch selbst im Einsatz ist, wenn es darauf ankommt. Hallo Frau Hirt.
Einen schönen guten Morgen.
Sie sind aktiv bei den Maltesern im Zivilschutz, im Katastrophenschutz. Was machen Sie genau dort?
Ich bin sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich bei den Maltesern aktiv. Hauptberuflich bin ich unter anderem stellvertretende Diözesanreferentin für Notfallvorsorge, also Katastrophenschutz, Zivilschutz und dazu noch für Ausbildung zuständig.
Das heißt aber, Sie kennen sich auch aus, Sie haben einen großen praktischen Anteil, Sie haben auch selber schon so vor Ort mitgeholfen und kennen die ganze Situation.
Genau, genau.
Und wir hatten in den letzten Jahren viele Katastrophen, Krisen, Kriege natürlich auch. Wie ist da Ihr Eindruck? Sind wir in Deutschland gut vorbereitet auf sowas?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir in Deutschland wirklich ein gutes und stabiles, auch erprobtes Katastrophenschutzsystem haben. Wir sind ja in den letzten Jahren immer wieder in Einsätzen gewesen, wo wir aktiv werden mussten. Vor allem in Bayern, da kann ich jetzt natürlich noch mal mehr dazu sagen als für den Rest von Deutschland, sind wir wirklich lasterprobt und leistungsfähig in dem, was wir anbieten können, auch gut eingespielt. Und trotz allem muss man sagen, dass es sicherlich auch noch der Weiterentwicklung bedarf, gerade in Anbetracht neuer Einsatzszenarien oder anderer Herausforderungen, die wir haben.
Mal zur Klärung vorab. Wir haben gerade über Zivilschutz und Katastrophenschutz gesprochen. Was ist denn da der Unterschied? Was ist denn das genau für die, die es noch gar nicht gehört haben?
Ja, das ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, gerade das Thema Zivilschutz. Der Unterschied zwischen Katastrophenschutz und Zivilschutz ist einerseits die Verantwortlichkeit. Der Katastrophenschutz ist in der Verantwortung der Länder, also der Bundesländer. Es geht letztlich um die Abwehr von Krisen und Katastrophen. Beim Zivilschutz geht es um die Abwehr von Gefahren in kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist Bundessache, also liegt bei der Bundesrepublik Deutschland. Das ist so der große Unterschied in der Definition. Allgemein kann man aber sagen, wir haben ein integriertes Hilfeleistungssystem. Das heißt, alle Systeme arbeiten immer miteinander, ganz egal, welche Art von Katastrophe wir haben. Und somit unterstützen sich die Systeme auch gegenseitig.
Dann ist aber genau geklärt, wer in welchem Fall wen anruft und wer es organisiert sozusagen.
Zumindest wer die Verantwortung trägt, genau, aber die Pläne, wer wann wie wen kontaktiert, die sind auch vorgeschrieben.
Was machen denn jetzt genau die Malteser, wenn so ein Katastrophenfall eintritt?
Wenn der Katastrophenfall eintritt, gehen wir für gewöhnlich in eine Einsatzvorbereitung.
Oder wir können es ja auch an einem Beispiel machen. Was ist denn eine Katastrophe?
Katastrophen kann ich Ihnen auch gar nicht so genau definieren, weil es so unterschiedliche Formen gibt. Mhm. Also die Naturkatastrophen, die letzten Jahre haben wir gesehen, von jetzt wieder den großen Waldbränden im Ahrtal mit der großen Flut.
Da gehen Sie auch nach Nordrhein-Westfalen, wenn es drauf ankommt. Und sind
wenn
dann
wir
dort
angefordert werden, genau, dann gehen wir auch aus Bayern nach Nordrhein-Westfalen und unterstützen da. Dann haben wir andere große Dinge, wie jetzt neuerdings ja Einsatz- und Terrorlagen. Dann haben wir in München ganz bekannt die Bombenevakuierungen, die uns immer wieder einholen. Also da gibt es unterschiedlichste Einsatzszenarien, die eben auch unterschiedliche Vorbereitungen bedingen. Wenn wir in den Einsatz gehen und weiter wegfahren, muss man sich für mehrere Tage vorbereiten, wo man nicht zu Hause ist. Und sowas, wenn wir das wissen, dass sowas ansteht, geben wir diese Vorabinformationen an unsere Einsatzkräfte, damit die sich vorbereiten können. Und warten dann aber auf eine Alarmierung. Also wir rücken nicht einfach unaufgefordert aus, sondern das läuft immer koordiniert ab. Und dann, wenn der Einsatzbefehl kommt, dann wird ausgerückt und an den Einsatzort gefahren.
Und was machen die Malteser dann ganz genau? Sie haben ja bestimmt ein bestimmtes Profil, Sie haben bestimmte Gerätschaften, bestimmte Ausbildungen. Was machen Sie?
Genau, das ist ein ganz diverses Bild, was sich tatsächlich in den klassischen Hilfsorganisationen, also das Rote Kreuz, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-Bund und die Malteser, das sind die vier bekannten Hilfsorganisationen, die sind da relativ ähnlich. Wir können das auch nur zusammen machen, haben unterschiedlichste Einheiten. Wir haben medizinische Einheiten, Behandlungs- und Transportkomponenten sind das, soziale Einheiten, Betreuung, Verpflegung und die Krisenintervention, technische Einheiten, Technik, Logistik, Information und Kommunikation und noch, ich nenne sie mal Sondereinheiten wie die Rettungshundestaffel, Motorradstaffel und die Drohnenstaffel. Also wir haben ein ganz unterschiedliches Bild, was wir an Leistung bringen können, und das kommt ein bisschen auf den Einsatz an, was da eben gebraucht wird.
Das sind viele Spezialisten und Sie koordinieren dann, wer wohin muss, je nach Katastrophenlage sozusagen.
Genau, richtig, mhm. Ja.
Welche Ausbildung oder welche Vorbereitung brauchen denn da, das sind ja meistens Ehrenamtliche, die bei Ihnen mitarbeiten, oder?
Genau, die in die Einsätze gehen, sind ein ganz kleiner Teil Hauptamt von den Maltesern und der Rest sind alles Ehrenamtliche, die da ihre Freizeit und freigestellte Arbeitszeit mit unterstützen.
Freigestellte Arbeitszeit muss ich mir vorstellen, wie bei der Feuerwehr, wenn es klingelt, kann man auch dann den Arbeitsplatz verlassen als Ehrenamtlicher. Das ist gesetzlich auch unterstützt, glaube ich, oder?
Ja, mittlerweile ist es gesetzlich unterstützt, noch nicht ganz so gut wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber wir sind auf einem guten Weg.
Okay, gut. Es ist ja eine ganz wichtige Tätigkeit, ne?
Ja.
Welche Ausbildung oder welche Vorbereitung brauchen denn Ehrenamtliche, bevor sie da mitmachen können?
Auch das hängt ein bisschen davon ab, in welchen Einheiten die Ehrenamtlichen eingesetzt sind. Wir haben für alle eine Grundausbildung, die ist für alle gleich, und dann je nach Fachdienst, also die medizinischen Einheiten haben natürlich notfallmedizinische Ausbildungen, die sozialen Einheiten haben Ausbildungen in der Betreuungsrichtung, sind Feldköche oder Kriseninterventionshelfer, und auch die anderen Einheiten haben Ausbildungen. Das geht auch von der Dauer der Ausbildungen wirklich von 1-2 Wochenenden bis hin zu einem Jahr, wenn man alles zusammenfasst, was ganz unterschiedlich ist. Und dann gibt es gemeinsame Abende, Gruppenabende, Trainingsabende, wo wir das natürlich regelmäßig auch auffrischen und wieder trainieren müssen.
Haben Sie auch irgendwo ein soziales Miteinander?
Ja, das ist tatsächlich was mit Corona leider ein bisschen schwieriger geworden ist, weil uns da ja viel Zusammensein, was ganz wichtig ist, untersagt war und jetzt ein bisschen schleppend wieder anläuft, und trotzdem leben solche Ehrenämter auch von der Gemeinschaft miteinander, definitiv.
Dann nochmal zurück zu so einem tatsächlichen Einsatz und dem Zusammenspiel mit den Behörden. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wer entscheidet denn da, wann die Malteser konkret aktiv werden? Und wann passiert das? Bei einer Behörde stelle ich mir vor, dass die von 9 bis 17 Uhr da ist und dann ist da niemand mehr da. Aber es muss ja irgendwie funktionieren.
Genau. Also der Kern der Behörde ist wahrscheinlich tatsächlich zu Bürozeiten da. Es gibt aber immer für diese Fälle eine Art Schuldienst, der quasi Bereitschaft hat. Die Behörde kommt aber erst in weiterer Instanz eigentlich zum Einsatz. Da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden, ob das lokale Ereignisse sind, so wie hier in München. Da gibt es eine Katastrophenschutzstruktur, die einfach nach Einsatzbild Alarmierungen vornimmt. Das liegt ein bisschen dran, da gibt es Einsatzpläne, je nachdem, wo man da hinterlegt ist, wann der gezogen wird, oder eine Alarmierung, wer das nächste verfügbare Fahrzeug ist. Das kommt ein bisschen aufs Szenario an. Wenn wir von größeren Sachen sprechen, dann läuft die Anforderung tatsächlich über die Bezirksregierung. Und da gibt es eben diesen Schurdienst. Da kann es auch sein, wenn es überregional ist oder wir eben von Nordrhein-Westfalen oder so sprechen, dass diese Anforderungen von Regierung zu Regierung gegeben werden und dann an uns weitergegeben werden. Auch dazu gibt es aber Konzepte, die vorab festgelegt sind, sodass man da grob damit rechnen kann, wann wer wie in den Einsatz geht.
Sie sind ja an verschiedenen Stellen präsent. Wie muss ich mir das vorstellen? Es können ja auch überall an verschiedenen Stellen Katastrophen, Situationen auftreten. Wo sind Sie eigentlich überall mit den Maltesern?
Die Malteser sind in ganz Deutschland vertreten. Wir in der Diözese jetzt haben mehrere Gliederungen, die im Katastrophenschutz beteiligt sind. Ich würde sogar sagen, fast alle, tatsächlich nicht ganz alle. Und sind da sowohl in die lokalen Strukturen eingebunden, wie ich gerade meinte, bei lokalen Ereignissen, als auch in einem bayerischen bzw. bundesweiten Kontingent, wo Einheiten aus ganz Bayern zusammengezogen werden, um dann gemeinsam als Komponente in den Einsatz zu gehen.
Also was mich interessiert hat, ist, wie lange dauert es denn, bis man mit seiner Hilfe an dem Ort angekommen ist, der da tatsächlich Hilfe benötigt? Denn das kann ja unter Umständen irgendwo sein. Weit draußen hat man lange Anfahrtswege, oder sind Sie so verteilt, dass Sie sagen können, wir können unsere Spezialisten von überall herholen?
Auch das, ich kann Ihre Frage gar nicht so dezidiert beantworten, weil das wirklich am Einsatz liegt. Also wenn wir jetzt innerhalb einem Ort bleiben, bleiben wir wieder bei München. Da ist alles, was wir brauchen, eigentlich hier vor Ort. Dann sprechen wir trotzdem noch mitunter von 1-2 Stunden, bis alles steht und funktioniert, je nachdem, was für eine Einheit es ist. Trotzdem brauchen wir da für gewöhnlich niemanden von außen noch hinzuzuziehen. Wenn wir jetzt was haben, was größer ist als nur eine Stadt, wo andere dazukommen, dann haben wir vielleicht 2-3 Stunden mehr Vorlauf, bis alle da sind. Dann beginnen trotzdem aber die Einheiten vor Ort mit der ersten Arbeit und die anderen lösen irgendwann aus, weil auch Einsatzkräfte müde werden und mal ausgelöst werden müssen. Und wenn wir solche Kontingente verlegen, wie ich meinte, mit der Hilfeleistung zum Beispiel in andere Bundesländer, dann haben wir ein paar Stunden Vorlauf, bis wir abfahren und dann kommt halt noch die Fahrzeit dazu, bis wir an der Stelle sind, wo wir helfen müssen. Das kann dann schon mal einen Tag Anmarsch sozusagen heißen.
Wer engagiert sich denn bei den Maltesern? Welche Menschen stehen da im Einsatz bei Ihnen?
Da kann man ganz knapp sagen, dass es auch ein ziemlicher Querschnitt der Gesellschaft ist. Wir sind bunt gemischt von wirklich Menschen, die das auch hauptberuflich irgendwo machen und sich trotzdem noch ehrenamtlich einbringen. Menschen, die hauptberuflich was ganz anderes machen. Ganz junge Leute, Menschen mit schon viel Erfahrung. Menschen, die grundausgebildet sind oder wirklich auch mittlerweile fast alle Malteser-Ausbildungen in der Notfallvorsorge durchlaufen haben, also die Alleskönner. Das ist eine ganz bunt gemischte Gruppe.
Und was motiviert die Leute, bei Ihnen mitzumachen?
Das ist eine sehr individuelle Frage, die Ihnen wahrscheinlich jeder für sich beantworten muss. Grundsätzlich so die Kernmotivatoren sind natürlich Gutes tun und helfen. Etwas zurückzugeben, Gemeinschaft, wie Sie vorher schon gesagt haben, das Miteinander und eine sinnvolle Aufgabe irgendwo finden.
Und wie bekommen Sie Nachwuchs?
Das passiert gerade in den ländlicheren Gliederungen tatsächlich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda quasi. Also
so nach dem Motto,
dass man Freunde und Familie mitnimmt.
Kommst genau. Du auch mit?
Genau. Genau. Okay. Man kann funktioniert was Gutes jetzt tun? In der Stadt nicht ganz so gut. Mhm. Wir haben immer mal wieder Kampagnen, unsere Social-Media-Beiträge, gerade wenn was passiert ist, dass danach jemand kommt und sagt, ah, jetzt habe ich gesehen, ihr helft da so, ich würde auch gerne mithelfen. Oder generell Öffentlichkeitsarbeit, aber es wird nicht einfacher zu gewinnen.
Es ist so wie in allen Clubs, Vereinen und ehrenamtlichen Situationen, dass die Leute einfach weniger werden, oder? Was ist der Grund dafür?
Genau, die Leute werden weniger, beziehungsweise diese langfristige Bindung. Und ja auch der durchaus höhere zeitliche Einsatz alleine mit der Ausbildung, den wir haben, der ist für viele wahrscheinlich nicht mehr so leicht in den Alltag zu integrieren. Und das ist eine Herausforderung. Plus Menschen, die sich ehrenamtlich in Hilfsorganisationen einbringen, sind oft nicht nur in einer Hilfsorganisation, sondern beispielsweise bei den Maltesern und noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn es in den Einsatz geht, dann gewinnt der, der als erster den Alarm bekommen hat.
Wir wollen ihn nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll,
genau.
Sozusagen. Ja?
Genau.
Jetzt ganz konkret, nehmen Sie uns mal mit auf einen Einsatz oder an irgendeinen Einsatz, an den Sie sich besonders gut erinnern vielleicht.
Also Einsätze gab es natürlich viele, auch in meiner Zeit. Ich mache das jetzt schon knapp 20 Jahre. Der aber wahrscheinlich eindrücklichste Einsatz für mich war der Einsatz hier in München in der Seidelstraße bei der Amokfahrt im Februar.
Wo das Auto
In die Demonstration
reingefahren ist,
genau.
Und die Frau mit dem Kinderwagen betroffen
genau.
War. Und da waren Sie vor Ort?
Genau, richtig. Ich und auch andere Kollegen von uns und anderer Hilfsorganisationen.
Wie sieht da so ein Ablauf aus oder wie hat damals der Ablauf ausgesehen?
Initial, die Alarmierung ging relativ schnell, weil ja schon Polizeikräfte aufgrund der Sicherheitskonferenz und dieser Demonstration vor Ort waren. Das war gut, sodass auch wirklich schnell Hilfe geleistet werden konnte. Auch in der Innenstadt mit den Feuerwachen außenrum und dem Rettungsdienst, der sehr präsent ist, konnte den Verletzten relativ schnell geholfen werden. Ich war in einer anderen Funktion da. Ich war Leiterin PSNV, also psychosoziale Notfallversorgung. Und die kommen meistens etwas später, weil man sich natürlich primär um die Verletzten kümmern muss und dann um die unverletzt Betroffenen. Und bin dann ungefähr eine Stunde nach dem initialen Alarm in der Seidelstraße eingetroffen.
Wie ist das emotional bei so einem Einsatz?
Währenddessen meistens noch gar nicht so emotional, weil man funktioniert. Also man hat ja gelernt, man hat lange gelernt und man hat Erfahrungen und sowas auch oft genug in Trainings geübt, wenn es dann wirklich soweit ist. Steigt auch bei uns das Adrenalin noch in so einer Situation und man funktioniert. Wenn man dann irgendwann Zeit hat, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dann verarbeitet man das Ganze und dann kommen auch durchaus mal Emotionen dazu, weil das natürlich auch eine Belastung für uns darstellt, was wir da mitkriegen.
Wie gehen Sie denn damit um? Wird Ihnen in irgendeiner Form geholfen oder gibt es eine Hilfe für Mitarbeitende?
Gott sei Dank gibt es die mittlerweile, also die gibt es schon länger, aber die wurde nicht immer so gut angenommen. Das hat an dem Beispiel jetzt sehr gut funktioniert. Es nennt sich PSNVE, also psychosoziale Notfallvorsorge für Einsatzkräfte, wo wirklich nach solchen Einsätzen ein Angebot gemacht wird für alle, dass sie drüber sprechen können, dass sie Unterstützung bekommen, das zu verarbeiten. War auch für uns so. Wir haben dann nochmal, wir waren insgesamt eine Woche im Einsatz nach dieser Geschichte und haben danach dann auch nochmal eine Nachsorge bekommen.
Jetzt sind Sie ja in der leitenden Funktion. Welche Herausforderungen gibt es denn generell für den Katastrophenschutz?
Ganz grundsätzlich, wie wir schon angesprochen haben, haben wir sicherlich ein bisschen die Herausforderung, für künftig auch weiter personell gut aufgestellt zu sein, also Personal zu finden, zu qualifizieren und zu binden und ein durchaus auch veränderte Einsatzszenarien, auf die wir noch mit unseren Konzepten reagieren müssen. Wir lernen aus jedem Einsatz und wir sind auch schon ganz gut, aber sicherlich ist nicht immer die klassische Katastrophe, die quasi schon eher eine Art Routineeinsatz ist, das, was passiert, sondern wir können durchaus auch mit anderen Einsatzszenarien rechnen, wo wir noch nicht gut drauf vorbereitet sind oder noch nicht endgültig drauf vorbereitet sind.
Und die materielle Lage?
Materiell sind wir ganz gut aufgestellt. Sicherlich gibt es auch da immer mal kleine Nachbesserungen, gerade wenn man im Einsatz ist und merkt, dass man irgendwie improvisieren muss, dann fällt einem auf, was noch fehlt. Aber das ist eher nicht so unsere Herausforderung im Vergleich eben zu Personal und den Leuten, die wir mitbringen müssen, um einsatzbereit zu sein.
Was würden Sie sich denn von der Politik noch wünschen? Gibt es was, was Sie sich noch von der Politik wünschen würden oder von der Gesellschaft?
Sowohl als auch. Also von der Politik merken wir ja gerade, dass es deutlich mehr Aufmerksamkeit in dem Bereich gibt. Diesen hohen Stellenwert würden wir uns auch gerne weiterhin wünschen. Und auch da, die finanziellen Mittel müssen da sein, um dieses System zu stützen. Wir müssen noch einiges wieder aufbauen, was gerade im Sinne des Zivilschutzes in den letzten Jahrzehnten eher zurückgefahren wurde. Da müssen wir sicherlich noch ein bisschen nacharbeiten. Wir müssen uns entsprechend aufstellen, dass wir vorbereitet sind. Und dazu brauchen wir auch finanzielle Mittel. Gesellschaftlich eine Offenheit, sich einzubringen natürlich. Andererseits auch da eine Spendenbereitschaft, soweit das irgendwie möglich ist. Und das muss ja nicht nur Geld sein, das kann eben auch Zeit sein. Also wir nehmen gerne Spenden in beide Richtungen als Unterstützung.
Was sehen Sie denn, was für Notfälle so auf die Leute zukommen können? Wenn wir jetzt so ruhig hier sitzen und es ist eigentlich alles in Ordnung, was kann eigentlich passieren? Was wären Ihre Tipps, wo Sie sagen würden, Leute, passt mal da an der Stelle auf?
Ich glaube, wir haben in letzter Zeit, Gott sei Dank, noch nicht bei uns, aber wer die Medien verfolgt hat, mitbekommen, dass es schon die ganz kleinen Sachen sind, die uns vor Herausforderungen stellen. Also ein Stromausfall wie in Spanien.
Das ist ja keine kleine Sache eigentlich, oder?
Nein, kleine Sache, aber da ist jetzt noch niemand sofort existenziell bedroht. Wir sitzen zu Hause und der Kühlschrank funktioniert nicht mehr und der Fernseher geht nicht mehr. Also es ist noch nicht, die Gefahrenlage ist fürs Erste noch überschaubar. Trotzdem müssen wir da schon anfangen, dass wir dafür vorgesorgt haben für solche Fälle.
Wie geht das?
Also wichtig ist trotz allem eine gewisse Bevorratung. Da sind wir, glaube ich, weg von gekommen. Mhm. Wer sich an Omas Keller noch erinnert, der voll war mit Konserven etc. Das ist heute oftmals nicht mehr so. Wir sind es gewohnt, dass wir jeden Tag einkaufen gehen können, wir was brauchen, dass wir Essen bestellen können.
Und das geht dann nicht mehr, wenn der Strom ausfällt, haben wir keine Kassen mehr, dann gehen die Türen nicht mehr auf.
Genau, richtig.
Dann haben wir kein Bargeld zu Hause. Dann machen die auch was.
Das ist ein guter Punkt für die Bevorratung, ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben. Die Kühlschränke gehen nicht mehr, also alle Kühllebensmittel haben sich irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst.
Die Türen vom Supermarkt werden vielleicht gar nicht aufgehen, weil sie elektrisch aufgehen, oder?
Supermärkte, ja, tun sie, aber normal müsste es eine Notentriegelung geben. Das wäre noch gar nicht so das Problem, aber Sie sagen schon, die Kassen funktionieren
nicht. Man kann nicht
zahlen. Ja. Genau, dann wird schon das Problem. Und auch da, also die Supermärkte, wir haben es bei Corona gesehen, wie gerne Toilettenpapier gehamstert ist. Das sind 1, 2, 3 Tage Puffer, wo man vielleicht noch irgendwie etwas bekommen kann. Aber sonst sind wir da abgeschnitten. Also jeder sollte für sich wenigstens einen Notvorrat an Lebensmitteln, vor allem auch Getränken haben, Batterien in irgendeiner Form, sodass wir da ein bisschen uns selbst versorgen können.
Es gibt irgendwo eine Broschüre, wo das drin steht.
Genau, richtig, sehr gut. Da wollte ich noch drauf raus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat genau dazu eine Broschüre rausgegeben. Die kann man entweder online abrufen oder auch dort bestellen. Die nennt sich Ratgeber für Notfallvorsorge. Da ist eine Checkliste drin, da ist auch ein bisschen erklärt, worauf man achten sollte. Und da findet man die wichtigsten Informationen, um sich selber vorzubereiten.
Wasser ist ganz wichtig, glaube ich, ne? Und Sachen, genau, die sich lange halten.
Genau, die sich lange halten. Und vor allem trinken. Das vergisst man gerne, solange man einfach aus der Leitung auch Wasser holen kann. Aber wenn vielleicht aus der Leitung kein Wasser oder kein sauberes Wasser mehr kommt, dann ist diese Option auch hinfällig.
Und das kommt auch ziemlich schnell. Man denkt ja gar nicht daran, dass das Wasser oft auch vom Strom abhängig ist, genau, weil es irgendwo hochgepumpt wird und dann wird es nicht mehr hochgepumpt, dann ist dann irgendwann das ganz schnell aus.
Genau, richtig.
Also sollte man auch Wasser vorrätig haben. Und Medikamente, die man sowieso braucht, sollte man ein bisschen...
Genau, und zwar nicht bis zum letzten Tag, wenn das Rezept wieder aufgefüllt werden muss, sondern mit zumindest einem kleinen Puffer.
Also da könnte man jetzt nochmal eine ganz extra Sendung drüber machen, glaube ich.
Unbedingt, ja.
Also das könnte ich tun, um als Privatperson gut vorbereitet zu sein, genau, selber schauen, dass man in Notsituationen gut überleben kann, wenn der Strom ausfällt, wenn irgendwie eine Hochwasserkatastrophe ist. Ich glaube, man weiß ja auch ungefähr, ob man in einem Gebiet lebt, wo jetzt Hochwasser schneller auftreten kann. Wenn man es nicht weiß, kann man auch nachgucken, da gibt es so Karten von der Regierung, wo, genau, wo überall Hochwasser, das weiß die Regierung eigentlich ganz genau, wo es Hochwasser geben kann. Das ist ja keine Überraschung.
Wenn es dann so kommt und so schnell kommt, wie es im Ahrtal zum Beispiel war, ist es dann doch irgendwie auch eine Überraschung. Aber die Gebiete, die prädestiniert sind dafür, das stimmt, da gibt es eigentlich Informationen dazu.
Dann noch eine Frage zur Zukunft. Was wünschen Sie sich denn für den Katastrophenschutz in Deutschland?
Ich glaube vor allem sicheres Engagement und Leute, die das unterstützen wollen. Einmal mit der eigenen Men- und Woman-Power sozusagen. Dann tatsächlich auch Verständnis und Respekt der Bevölkerung, die uns jetzt nicht proaktiv unterstützt, aber die Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt zu.
Ist das so? Wie sieht das aus? Ich habe das noch nie gesehen.
Also im Rettungsdienst, bei der Polizei, ist es, Feuerwehr, ist es im Alltagsgeschäft tatsächlich so, dass es deutlich zunimmt. Im Katastrophenschutz hält sich es wahrscheinlich noch in Grenzen, weil wir da von Situationen sprechen, wo es nicht mehr nur um individuelle Notfälle geht, sondern mehr Leute betroffen sind. Mhm. Und trotzdem ist Gewalt gegen Einsatzkräfte, sei es verbal oder wirklich auch körperlich, was durchaus zunimmt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir alle wieder ein bisschen mehr Verständnis und Respekt einander gegen.
Woher kommt das? Man sieht doch, dass Leute da helfen.
Ja. Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Da gibt es auch gerade einiges an Forschung dazu, weil das ja ein Thema ist, wo man auch irgendwie Lösungsansätze braucht. Dazu sollte man verstehen, was die Ursache ist. Ganz genau kann ich Ihnen da keine Antwort drauf geben, leider. Mhm. Aber der Wunsch, dass es nicht mehr passiert, wäre mir doch sehr wichtig zu nennen.
Aber wenn jetzt jemand sagt, und das gibt es ja auch, das klingt spannend, da will ich mithelfen, wie kann ich bei Ihnen mitmachen? Wie kann ich Sie unterstützen oder wie kann ich persönlich mithelfen?
Grundsätzlich, wir sind ja, wie ich vorher schon gesagt habe, in Bayern oder auch jetzt in der Diözese an mehreren Standorten vertreten. Also sucht man sich die nächstgelegene Malteser-Gliederung und sucht da einfach den Kontakt, wendet sich dahin. Dann gibt es für gewöhnlich vor Ort ein Erstgespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, sodass man gucken kann, wofür interessiere ich mich denn, was bringe ich vielleicht schon mit, was ich gut einbringen kann. Und dann fängt man eigentlich erstmal an, ein bisschen reinzuschnuppern, sich das anzuschauen, die Leute kennenzulernen und geht dann gegebenenfalls auf Ausbildungen und wird wirklich aktiver Part im Katastrophenschutz.
Wenn man sie jetzt finanziell unterstützen möchte, wie geht das? Geht das?
Das geht natürlich. Also auch die finanzielle Spende, wie ich vorher meinte, ist eine Spende, über die wir immer sehr dankbar sind. Auch dazu findet man bei den Maltesern im Internet auf der Homepage die Kontaktdaten und kann dann auf das Spendenkonto entweder für die Malteser allgemein oder auch mit dem Zweck für den Katastrophenschutz seine Spende tun.
Ganz zum Schluss, gibt es noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
Ja, tatsächlich ein paar Abschlussworte habe ich mir überlegt. Einerseits natürlich der Wunsch, wir brauchen weiter Helfende, die uns unterstützen. Wir brauchen finanzielle Mittel, um einsatzfähig zu sein. Wir wünschen uns Verständnis und Respekt, wie ich gerade schon erklärt habe. Und lernen Sie, sich selbst, soweit es geht, zu unterstützen im Sinne der Vorsorge, damit Sie bestmöglich und längstmöglich alleine zurechtkommen und wir unsere Hilfe den Menschen anbieten können, die sich nicht mehr selber helfen können.
Andrea Hirt von den Maltesern war heute bei uns zu Gast bei Total Sozial. Heute mit einem Blick auf die oft übersehene, aber lebenswichtige Arbeit des Katastrophenschutzes. Wir haben gehört, wie Ehrenamt und Professionalität bei den Maltesern zusammenkommen, welche Herausforderungen auf uns alle zukommen und warum Vorsorge nicht nur Sache des Staates, sondern auch eine Frage der eigenen Verantwortung jedes Einzelnen ist. Wenn Sie sich weiter informieren oder sogar selbst mithelfen möchten, schauen Sie gerne auf die Webseite der Malteser. Ich sage danke fürs Zuhören, bleiben Sie sicher, bleiben Sie sozial und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen.